Ja, ich bin Anna, für die, die mich nicht kennen. Und mein Herz ist, wie ihr euch denken könnt, der Kindergottesdienst bzw. die neue Generation in unserer Gemeinde hier. Und wir haben ja jetzt ein paar Sonntage hinter uns, die wir Vision Sundays genannt haben. Da ging es um Liebe, Annahme und Heilung. Und das heutige Thema passt, finde ich, eigentlich auch ganz gut dazu, denn heute geht es um Vision Sunday Stars. Und Stars ist der Name unserer Kinderkirche, unserer Kinderarbeit. Und deshalb passt die Reihe eigentlich oder diese Predigt ganz gut noch an diese Reihe. Und sie passt eigentlich auch gut an die Reihe, die als nächstes kommt. Da geht es nämlich um Jüngerschaft und sich in Menschen zu investieren oder in Kinder zu investieren, hat auch ganz viel mit Jüngerschaft und quasi dem eigenen Glaubensleben zu tun. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen. Also es geht zum einen um die Kinder dieser Kirche, dieser Gemeinde, die uns anvertraut sind, aber natürlich auch grundsätzlich um Menschen, die uns anvertraut sind. Ich möchte starten mit einer Geschichte aus meinem Leben, denn ich komme nicht aus dem Investmentbanking, sondern ich komme eher vom Fußball. Und da gibt es diesen schönen Begriff des Perspektivspielers. Das habe ich mal gelernt auf einem Trainerschein, das ist schon noch relativ viele Jahre her mittlerweile. Und ich weiß nicht mehr viel aus dieser Zeit, aus diesem Lehrgang, der war wohl nicht ganz so, nein, der war schon gut, aber dieses Perspektivspieler-Ding ist quasi hängen geblieben. Und das sagt nämlich, dass du einen Spieler als Trainer nicht, weil er zu klein ist oder weil er noch nicht so gut spielt, auf die Bank setzt oder hinten links, ne? Also hinten in der Abwehr, der macht ja am wenigsten kaputt, dann soll der da spielen. Und das soll man eben nicht machen als Trainer. Spieler oder Kinder früh festlegen auf eine Position und sagen, komm, du spielst immer nur hinten links, da kriegst du nicht so viele Bälle, da machst du nicht so viel kaputt. Und das ist aus zwei Gründen keine gute Strategie. Der erste Grund ist, du weißt nicht, was aus dem Spieler mal wird. Du weißt nicht, was passiert, wenn der mal nochmal einen Wachstumsschub kriegt und auf einmal Zweikämpfe gewinnt. So einen Spieler hatte ich in meiner Mannschaft, als ich in der F- oder E-Jugend noch mit den Jungs zusammengespielt habe, Michelle. Michelle war eher etwas kleiner, hat am Samstag häufig seine Zweikämpfe verloren. Im Training war er eigentlich immer ganz gut, nicht ganz so einen harten Schuss. Und Niederlagen konnte er nicht ganz so gut wegstecken. Also das war eher so ein bisschen schwieriger. Und es wäre jetzt sehr natürlich gewesen zu sagen, naja gut, dann spielt er halt nicht so oft oder dann stelle ich den irgendwo auf, wo er nichts kaputt macht, wie auch immer. Aber unser damaliger Trainer hat ihm genauso viel Spielzeit gegeben wie jedem anderen Kind auch und hat ihn auch mal überall spielen lassen. Also der hat mal im Sturm gespielt, der hat mal im Mittelfeld gespielt, der hat mal hier und da gespielt. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass irgendwie Pubertät kam, ein bisschen Testosteron, dann hat er nochmal einen Wachstumsschub gemacht und auch technisch sich einfach nochmal ein Stückchen weiterentwickelt. Und als wir dann in der D-Jugend ankamen und auch in der C-Jugend, als es dann auch aufs große Feld ging, da war das die Säule der Mannschaft, die Schaltzentrale im Mittelfeld. Und wenn der Trainer damals in der E- oder F-Jugend gesagt hätte, nee, komm, Ersatzbank, da hätte er wahrscheinlich irgendwann aufgehört mit Fußball. Oder hätte sich gar nicht so entwickeln können, dass er zu diesem Spieler geworden ist, der hinterher für unsere Mannschaft so wichtig war. Das ist der eine Grund. Du weißt nie, was noch aus dem Menschen wird. Du weißt nie, was noch passiert, was noch kommt, was vielleicht an Potenzial noch da ist. Und der zweite Grund, warum es nicht klug ist, solche Spieler einfach auf die Bank zu setzen, das sind Perspektivspieler wie ich. Also mir ist nie eine wirklich gute Fußballerin geworden. Ich spiele ganz okay und für eine Frau ist das auch in Ordnung, aber es gibt Frauen, die deutlich besser Fußball spielen als ich und das ist auch in Ordnung. Und die haben früher auch mit den Jungs zusammengespielt. Bei mir, ich konnte nie wirklich hart vor diesen Ball schießen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber auch ich habe genauso viel Spielzeit bekommen wie jeder andere Junge in der Mannschaft auch. Und ich habe nicht nur hinten links gespielt, weil ich da am wenigsten kaputt mache. Ich habe dann hinterher eine ganze Zeit lang hinten links gespielt, aber da, weil es tatsächlich zu mir passte und meine Position war. Aber was bei mir passiert ist, ist, ich bin nicht zu der Starspielerin der Mannschaft geworden, aber ich habe eine Liebe zu diesem Sport und zu diesem Spiel entwickelt, dass ich mich heute mit 37 Jahren immer noch 90 Minuten auf diesen blöden Platz stelle und in Kauf nehme, dass es mir montags morgens wirklich nicht gut geht, weil es wirklich weh tut. Aber das ist diese Liebe, die damals gelegt worden ist, das, was damals in mir entstanden ist, dass ich dieses Spiel so mag, dass ich das in Kauf nehme, dass es dann montags morgens auch mal ein bisschen anstrengend ist, zur Schule zu gehen oder aufzustehen. Und ich glaube, dass wir aus diesen zwei guten Gründen viel ableiten können daraus, wie wir mit Kindern oder wie wir hier in der Gemeinde mit unserer Kinderkirche umgehen und wie das funktioniert. Denn sich in Menschen zu investieren, ist, glaube ich, das Wichtigste für uns als Kinderkirche, aber auch für uns als Gemeinde. Und das gilt dann natürlich nicht nur für Kinder. Wir wollen uns vorbehaltlos in Kinder und ihre Familien investieren, unabhängig davon, ob wir denken, dass das mal die tragenden Säulen unserer Gemeinde der Zukunft werden, sondern weil wir uns wünschen, dass sie diese Liebe zu unserem Gott und diese Liebe zu anderen Menschen, dass sie die entwickeln. Also aus diesen beiden Gründen, aus denen man in Perspektivspieler beim Fußball investiert, wollen wir auch in die Kinder dieser Gemeinde investieren. Und als Teil der CGS gilt natürlich für unsere Kinder auch unsere Vision von Liebe, Annahme und Heilung. Und die in die Kinder, auch das, was all das, was in den letzten Sonntagen gesagt wurde, gilt auf jeden Fall auch und ganz besonders für Kinder und Jugendliche. Dass wir unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Gebete, unseren Glauben in diese Kinder investieren. Und das, Peter hat das gerade so schön gesagt, das bin natürlich nicht ich alleine, sondern da sind ganz viele Leute, die das tun hier in dieser Gemeinde. Und das finde ich noch fast viel schöner, stehen als Gemeinde dahinter. Also ich stehe jetzt nicht hier vor einer Gemeinde, wo ich sage, oh, wir müssen jetzt aber unbedingt mal auf die Kinder achten. Das machen wir ja sonst nie. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein Privileg, in dieser Gemeinde zu sein und ein Privileg, mit euch gemeinsam in diese Kinder zu investieren. Und ich glaube, dass es drei gute Gründe gibt, in unsere Kinder oder grundsätzlich sich in Menschen zu investieren. Und zwar, jetzt springt er nicht weiter. Kannst du einmal weitermachen, Lukas, bitte? Ja, danke. Und zwar, der erste Grund ist, dieses Potenzial zu vermuten. Also einfach mal grundsätzlich davon auszugehen, dass es da Potenzial gibt und wer weiß, was da drin steckt. Und ich finde, gerade bei Kindern sieht man diese Veränderung so krass. Wir haben irgendwie im Mitarbeiterkreis gesprochen über diesen Gottesdienst und haben gesagt, boah, letztens ist mir ein Foto von einer alten Osterfreizeit in die Hände gefallen. Ja, krass. Diese kleinen Kinder, was aus denen mittlerweile geworden ist. Einer sitzt hier an der Kamera, die anderen sitzen drinnen am Technikpult. Also da ist richtig was passiert. Oder Lightning Ranger Teams mittlerweile. Also richtig, richtig cool, wie viel Potenzial da ist. Und da geht es natürlich, freuen wir uns darum, wenn sie sich dann hier einbringen. Aber in erster Linie geht es uns darum, zu erkennen, wie diese Liebe und Freude für unseren Gott da ist. Und wer weiß, wir wissen es nicht, was aus unseren Kindern wird. Vielleicht ist der nächste Tim Oelkers dabei. Vielleicht der übernächste Präses. Wer weiß das schon? Das könnte alles sein. Und stellt euch vor, wir haben dann nicht investiert. Wie wichtig, was für ein Privileg, das jetzt tun zu dürfen. Ich reiße die Punkte kurz an und sage dann noch mal etwas genauer dazu. Der zweite Punkt, warum wir uns in Kinder und andere Menschen oder grundsätzlich in Menschen investieren sollen, weil es einfach unser Auftrag ist. Es ist einfach unser Job als Gemeinde. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es unsere Berufung, andere Menschen darin anzuleiten, auch jünger zu werden, auch ihm nachzufolgen. Es ist einfach unser Job, den Glaube an die nächste Generation weiterzugeben. Und der dritte Punkt heute Morgen ist, dass wir selbst im Glauben wachsen, wenn wir uns in andere investieren. Wir machen es nicht nur, weil es eine Freude ist, zuzusehen, wie Kinder aufwachsen und weil es unser Auftrag ist, sondern weil wir selbst einen Schritt nach vorne machen, wenn wir uns investieren. Es gibt meistens nicht bei allen, aber bei vielen Christen so einen Moment im Glaubensleben und vielleicht kommt der Moment auch immer wieder, wo man hier sitzt und denkt, ach, also die Predigt, das ist schon irgendwie cool und unsere Predigten sind ja auch großartig. aber trotzdem irgendwie das Feuer vom Anfang ist nicht mehr da. Es begeistert mich nicht mehr. So irgendwann denkt man, ach, das habe ich irgendwie auch schon mal gehört und wie auch immer. Und was mache ich jetzt damit? Und auch die Zeit mit Gott im Gebet, die sind schön, die sind wichtig. In der Bibellese, in der Natur unterwegs zu sein, Gott da zu erfahren. Und trotzdem spürt man so, ich komme irgendwie nicht voran. Und es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass dies der Punkt ist, wo Gott sagt, okay, nächster Schritt, investieren. Jetzt einen Schritt weitergehen, nicht mehr nur bekommen, sondern weitergeben, investieren. Das kann man auch schon ganz am Anfang machen, also das ist jetzt nicht, ist kein Ausschlusskriterium. Aber manchmal spielt sich das so ein. Und dann glaube ich, dass es da wichtig ist, also mein Glaube ist wahnsinnig gewachsen, meine Beziehung zu Gott ist gewachsen in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich in andere zu investieren. Genau, das die drei Punkte für heute Morgen. Und wir starten direkt mit dem ersten, Potenzial vermuten. Warum es wichtig ist, sich in Kinder zu investieren oder lohnt, ist halt dieses Potenzial, was in den Kindern liegt. Und manchmal, das kenne ich auch von mir, im Stress des Alltags, dann ist es schwierig, das wahrzunehmen. Dann sind Kinder vielleicht anstrengend oder herausfordernd oder laut oder manchmal sind sie ganz leise und irgendwie versteckt und dann denke ich, ach, mit der habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, ich weiß gar nicht, wie es der gerade so geht und dann geht das so ein bisschen unter. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass wir in diese Perspektive hineinkommen, zu sagen, ja, wo ist das Potenzial in diesem Kind? Wenn ich ein Kind sehe, wenn ich einen Menschen sehe und ich in den investieren möchte, sehe ich dann jemanden, der das Potenzial hat, ein Jünger Jesu zu werden? Und wenn ich das sehe, dann denke ich, fällt es mir viel leichter, da auch zu investieren. Ein Vers sagt das ziemlich gut, denn Gottes Augen sind so, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wie ermutigend ist das, dass selbst wenn mir manchmal die Perspektive fehlt oder mir manchmal der Blick für das einzelne Kind oder für den einzelnen Menschen fehlt, dann weiß ich doch, dass ich einen Herrn habe, dass ich einen Gott habe, der dieses Herz sieht und das dahinter sieht. Und ich glaube, Gott sieht auch viel klarer, wenn es irgendwie kurz vorm Durchbruch ist. Manchmal hat man das ja so, da habe ich das so, wenn ich in Kinder investiere über auch Jahre hinweg und dann denke ich so, jetzt langsam könnte es aber mal ein bisschen einfacher werden. So ist jetzt mal die Zeit gekommen. Und da fällt mir häufig ein Satz ein von Hans-Peter Pacher, ein Pastor aus dem Mühlheimer Verband, der gesagt hat, ja, aber ich kann doch jetzt nicht aufhören. Was ist denn, wenn morgen der Moment kommt, wenn morgen der Durchbruch da ist, wenn morgen ein Kind dann auf einmal vor mir steht und sagt, du, ich will mich taufen lassen, lass uns da doch mal drüber sprechen. Und dann denke ich, ja, total cool. Oder dann fahre ich mit einem Kind auf ein Camp mit den Rangern und ich merke, die meckert gar nicht mehr. Die jammert gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die sieht Arbeit, die zieht Zeltschnur nach, einfach so. Ohne dass man sie drum gebeten hat. Also sie sagt, naja, das ist ein kleines Vorschatzzelt, wenn das irgendwie nass wird und die Kinder da drin heute Nacht schlafen, haben die schlechte Laune. Das möchte ich nicht. Also ziehe ich die Zeltschnur nach und ich sehe das und denke, krass, hat sie keiner drum gebeten, hat keiner drum gefragt und es ist einfach so passiert. Und ich glaube, dass so diese Perspektive manchmal ganz wichtig ist, zu sagen, hey, wir wissen nicht, ob es nicht morgen soweit ist. Da können wir doch jetzt nicht aufhören. Können wir doch jetzt nicht nachlassen, da dran zu bleiben. Und dann blicke ich darauf oder lese, wie Jesus anderen Menschen begegnet und wie er Perspektivspieler sieht in großen Menschenmengen. Und exemplarisch einfach nur drei. Zum Beispiel Maria Magdalena. Eine Frau, die wahrscheinlich wirklich echt Probleme hatte. Also in der Bibel heißt es, Jesus hat sie von 7 Dämonen befreit. Also wahrscheinlich war es nicht so cool, vorher mit der befreundet zu sein. Die war wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Eher am Rande der Gesellschaft, höchstwahrscheinlich unverheiratet. Also eher so jemand, wo man denkt, naja, ob die jetzt so wirklich was zu sagen hat. Ob es jetzt schlau ist, strategisch schlau ist, in die zu investieren. Und was macht Jesus? Er geht genau dahin. Begegnet genau dieser Frau, die dann ihm nachfolgt. Jesus unterstützt mit ihren finanziellen Mitteln, also irgendwo musste der ja leben und es waren Frauen, die da ihre Gelder rein investiert haben. Und er hat so viel Potenzial in ihr gesehen, dass er gesagt hat, das ist die Frau, die als erstes erleben darf, dass Jesus auferstanden ist. Sie begleitet ihn bis zum Kreuz und dann erlebt sie diese Auferstehung. Und Jesus sagt, das ist die Spielerin oder die Perspektivspielerin, der ich anvertrauen möchte, die allerwichtigste Nachricht auf der ganzen Welt. Und da sucht Jesus so jemanden aus. Und das ist ja schon spannend. Und da möchte ich mir ein Beispiel annehmen, zu sagen, es könnte jeder sein letztendlich, für den, der diese wichtige Botschaft weitergeben darf. Oder dann Zachäus, der Zöllner, der auf dem Baum sitzt und der sein eigenes Volk irgendwie so ein Stück weit verraten hat, ein Kleinkrimineller, der Regeln tendenziell eher zu seinen Gunsten ausgelegt hat oder auch gebrochen hat. Und ausgerechnet ihn bittet Jesus, vom Baum zu steigen. Mit ihm will Jesus Zeit verbringen. Und seine Jünger reagieren eigentlich strategisch klug. Sie sagen, na, das kann es ja wohl jetzt nicht sein, dass wir mit dem jetzt hier abhängen. Wir haben noch wichtige Sachen zu tun. Lass uns nach Jerusalem gehen. Wir müssen hier Veränderungen bringen. Aber Jesus sagt, nein, das ist genau der Ort, an dem ich sein möchte. Ich möchte mich in diese Person investieren. Und er sieht da tatsächlich die Person, also dieses, ich möchte, dass er mir jetzt nachfolgt. Gar nicht so sehr das große Bild wie vielleicht bei Maria Magdalena, sondern tatsächlich dieses Einzelne. Und dann sind da natürlich noch die Kinder, die in einer Predigt über Kinder in der Gemeinde nicht fehlen dürfen. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass die Jünger sagen, also Jesus, jetzt doch nicht auch noch die Kinder. Also ganz im Ernst, ne? Also jetzt irgendwie schwierige Frauen und Zöllner und so, das können wir ja alle irgendwie noch mitgehen, aber doch jetzt nicht die Kinder. Und Jesus sagt, Kinder? Wo sind die Kinder? Die sollen mal schön alle herkommen. Also Jesus nimmt die auch mit rein und begegnet ihnen. Und davon möchte ich mir ein Beispiel nehmen. Denn ich glaube, dass Jesus hier im großen Stile lebt, was er in dem Gleichnis vom Senfkorn meint. Ich investiere in etwas Kleines, in etwas Zartes, in etwas, was noch nicht groß ist, wo ich noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Und dann wird es groß, dann wird es ein Baum, in dem die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Also der Baum wächst nicht nur für sich alleine, sondern er spendet Schutz, er spendet Schatten, er spendet Wohnung für die anderen. Und das ist das, was mich an Kindergottesdienst oder allgemein an der Arbeit oder an die Investition mit Kindern so fasziniert. Dass da so schnell was passiert, dass da so schnell was aufwächst und dass wir das so schnell sehen dürfen. Bei Erwachsenen klappt das auch. Und auch da freut mich das. Und auch da denke ich, boah, wie cool, was aus Menschen geworden ist, wie Menschen ihren Weg mit Jesus gegangen sind hier in der Gemeinde. Und es macht mich unfassbar dankbar, dabei zu sein. Wir haben am Freitag in der Jugend gab es die Frage, was macht dich glücklich? Was macht dich so richtig glücklich? Und ich glaube, es ist genau das. Menschen zu sehen, die ihr Potenzial abrufen, die in ihre Berufung hineinkommen und das leben dürfen, weil andere in sie investiert haben. Und das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Grund ist, weshalb wir in die Kinder dieser Gemeinde investieren sollten und grundsätzlich in Menschen. Jetzt habe ich hier irgendwas verstellt. Das ist nicht gut. Der zweite Punkt. Ah ja. Da sind wir. Ist nicht nur eben Potenzial vermuten und dieses Wunder erleben, wenn das dann abgerufen wird, sondern weil es ein Stück weit einfach unser Auftrag ist. Ein Stück weit ist es einfach, und jetzt kommt ein etwas schwieriges Wort, es ist Gehorsam. Ich tue das, was Gott mir anvertraut. Eine kleine Geschichte. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, und zu der Zeit, als die Geschichte stattfindet, ist schon ein bisschen was her, hatte sie drei Töchter, also sie hat immer noch drei Töchter, aber die drei Töchter waren zu der Zeit zwei, die noch zu Hause gewohnt haben, die so in der 10. Klasse waren, und ein Mädel, die gerade zum Studieren ausgezogen war. Sie hat in diesem Haus gelebt mit eben diesen beiden Mädels, und ihre Mutter hat auch noch in dieser Wohnung oder in dem Haus gelebt. Sie hat zwei Jobs gearbeitet, damit sie irgendwie über die Runden kommt. Sie war zu der Zeit nicht verheiratet. Der Vater der Mädchen, von dem hatte sie sich vor einigen Jahren getrennt. Der war noch da, also der hat auch sich getroffen und gekümmert. Und das war eigentlich, also dafür, dass sie getrennt waren, war das wirklich gut und hat gut funktioniert. Aber es war jetzt nicht so, dass sie sagte, boah, ich habe irgendwie super viel Geld zur Verfügung oder so, sondern es war eher, wie komme ich über die Runden? Und dann legt Gott ihr einen Auftrag vor die Füße, nämlich eine Austauschschülerin sucht mitten im Schuljahr ein Zuhause. Und sie hatte sich mit dem Thema natürlich nie auseinandergesetzt, weil warum auch? Sie hatte kein Geld, irgendwie noch jemanden durchzufüttern. Sie hatte auch keinen Platz. Wo sollte die denn eigentlich schlafen? Das passte eigentlich gar nicht. Und trotzdem war ihr klar, dass es jetzt wichtig war, in dieses junge Mädel da zu investieren. Und das hat sie gemacht, ganz einfach, und hat gesagt, ja, ich weiß nicht, wie es werden wird, ich weiß nicht, wie auch immer. Sie hat dann einen dritten Job noch gemacht, und einfach um zu sagen, das ist jetzt mein Auftrag. Da hat Gott mir jemand über den Weg geschickt und ich möchte in dieses Mädel investieren. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie das getan hat, denn sonst hätte ich als ihre Gasttochter Jesus wahrscheinlich nicht kennengelernt. Mein Leben sähe heute anders aus, wenn diese Frau nicht einfach gehört hätte auf Gott. Ich weiß nicht, ob Gott nicht auch einen anderen Weg gefunden hätte, kann man jetzt natürlich sagen, aber es war dieser Weg und ich bin ihr da sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, sie weiß gar nicht, welchen Eindruck sie oder was dann noch in Zukunft passiert ist. Was danach durch Gott durch mein Leben getan hat, weil sie in dem einen Punkt gehört hat. Weil sie in dem einen Punkt entschieden hat, ich möchte in dieses junge Mädel investieren. Und das ist ganz schön krass. Und ich weiß, dass es in dieser Gemeinde ganz, ganz viele Menschen gibt, die genau das tun. Maike hat das gerade schon gesagt, es gibt Leute, die seit 10 Jahren, also in CGS-Zeitrechnung schon immer, sich Kindergottesdienst machen, in Kinder investieren. Es gibt so viele Menschen, die Nutella-Brötchen schmieren. Und ich kann euch eins sagen, wenig sagt so sehr, ich liebe dich, wie ein Nutella-Brötchen für ein Kind. Das ist ein bisschen wie bei den Jugendlichen, das Wichtigste sind die Snacks. Das ist so. Das auf jeden Fall. Wir haben Menschen, die jeden Mittwoch für die Kinderkirche beten. Das ist unfassbar, das ist so wertvoll. Und wir haben Menschen, die sich um andere Familien kümmern. Wir haben uns gegenseitig im Blick und rufen uns an, sind füreinander da, unterstützen uns. Und das ist so schön, Teil dieser Arbeit zu sein und dieser Gemeinde zu sein. Und jetzt, man hört es schon, Nutella-Brötchen, einander anrufen, Zeit miteinander zu verbringen, ist es in 2020 irgendwie schwierig. Es ist irgendwie anders. Und ich war im Vorfeld für diese Predigt, habe ich gedacht, kann ich das eigentlich alles noch so sagen? Will ich das eigentlich alles noch so sagen? In dieser Zeit, wo wir gut überlegen müssen, wie findet Kindergottesdienst statt? Wie können wir das gestalten? Wie können wir für unsere Kinder da sein? Und dann habe ich Instagram aufgemacht und habe folgenden Satz gefunden. Unser Leben sind irgendwie gestört und unterbrochen. Es ist übersetzt auf dem Englischen. Ich habe es versucht, wortwörtlich zu übersetzen. Das ist vielleicht ein bisschen unrund auf Deutsch. Aber unsere Leben sind irgendwie gestört und unterbrochen in 2020. Aber unser Auftrag bleibt der gleiche. Unser Auftrag, uns in Kinder und Menschen zu investieren, bleibt der gleiche. Wozu wir berufen sind, hat sich nicht verändert. Nur wie wir es tun vielleicht. Und ich glaube, dass das heute einige von uns hören müssen. Dass einige von uns sagen, ja, ich habe so viel getan und ich habe so viel investiert und ich habe so viel gegeben und jetzt weiß ich gar nicht wie. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Und mein Herz wünscht sich so sehr, weiter zu investieren, weiter zu geben, aber ich weiß gerade gar nicht wie. Und ich komme irgendwie total an meine Grenzen. Was früher irgendwie ganz gut geklappt hat, klappt jetzt gar nicht mehr so gut. Und dann möchte ich dir sagen, dein Auftrag hat sich nicht geändert. Nur das Wie vielleicht. Und das Wie ist sowieso immer in Veränderung. Und jetzt natürlich gerade irgendwie krasser als sonst. Aber unser Auftrag, sich in Menschen zu investieren, der bleibt gleich. Und wahrscheinlich müssen wir ihn sogar noch mehr aufteilen, als das bisher so war. Man kann jetzt auch sagen, ja, es gibt so viele Leute, die sich schon in Kinder und Jugendliche investieren in dieser Gemeinde. Und das ist auch super. Aber da ist immer noch mehr Platz. Da ist immer noch mehr Platz, gerade jetzt, wo es eben nicht mehr möglich ist, eine große Gruppe gleichzeitig zu erreichen, sondern in viele kleine Bereiche zu investieren. Und da braucht es jeden Einzelnen von uns. Und ja, es ist unser Auftrag. Jesus selbst sagt uns das. als er nach der Auferstehung spricht Jesus zu seinen Jüngern und gibt ihnen diesen Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also lass dich senden. Lass dich senden zu den Kindern dieser Gemeinde. Lass dich senden zu den Menschen in deinem Umfeld. Lass dich senden vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu in diese komische Zeit, in der wir leben. Und es ist also, wenn wir in Menschen investieren, weil es großartig ist, mitzuerleben, wie sie ihr Potenzial abrufen und weil wir wissen, dass es unser Auftrag ist, dann passiert fast nebenbei etwas Wunderbares, denn wir wachsen selbst im Glauben. Es geht für uns selber einen Schritt weiter. Und ich finde, das Ranger-Ziel fasst das ganz gut zusammen. Das Ziel der Ranger unserer Pfadfinderarbeit und nicht nur unserer Pfadfinderarbeit, sondern der Ranger allgemein ist es, Kinder zu Jesus zu führen, Kinder bei Jesus zu halten und dienstbereit zu machen. Also es ist immer das erklärte Ziel, dass die Kinder, die wir jetzt erreichen, später in selber Teams leiten, selber in die Mitarbeit gehen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Das gehört zu einer normalen, gesunden Glaubensentwicklung dazu, dass man irgendwann in den Schritt macht, auch mitzuarbeiten. Und als ich in den Ferien in der Stille war, ich bin eine Woche schweigen gewesen, das mache ich regelmäßig im Herbst, da habe ich einen Tag, also man hat so über den Tag immer einen Bibelvers, und da habe ich einmal diesen Bibelvers gelesen, dass die Apostel zu Jesus kamen oder dass sie bei Jesus zusammenkamen und ihm alles gesagt haben, ihm alles verkündet haben, was sie getan und gelehrt haben. Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Ich habe mich zu Jesus hingesetzt und habe ihm alles mal erzählt, was vor einem Jahr gelaufen ist, was ich so gemacht habe, was ich so gelehrt habe, was ich so getan habe, was ich so investiert habe. Und habe gespürt, wie mein Glaube an der Stelle gewachsen ist. Also wie ich eine Nähe zu Gott erlebt habe, die anders war als vielleicht eine Nähe im Lobpreis oder auch wenn mich eine Predigt anspricht. Gleichwertig würde ich sagen, aber sie war besonders und gehört irgendwie mit dazu, sich zu Jesus hinsetzen zu können und zu sagen, hey, lass uns mal drüber sprechen, was in deinem Reich so passiert ist. Lass uns mal drüber sprechen, was so war letztes Jahr oder letzten Monat, wie auch immer. Und noch viel cooler ist, wenn man das dann gemeinsam tun kann. Die Apostel haben ja nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern auch das gehört, was die anderen gemacht haben. Das gehört, was da auch passiert ist. Und manchmal sage ich so im Spaß, was machen Leute eigentlich ohne Gemeinde so den ganzen Tag lang? Worüber reden die? Was passiert da eigentlich so? Und da merke ich immer wieder, wie glücklich ich bin, dass ich das gemeinsam tun darf, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass wir hier gemeinsam Reich Gottes bauen, dass wir gemeinsam in Kinder investieren, auch wenn es mal ein bisschen kriselt und mal ein bisschen anstrengend ist, auch miteinander. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen sind. Und dann ist das schön. Und das Spannende ist, am Ende dieses Textes, oder wenn der Text weitergeht, schickt Jesus die Apostel eigentlich an einen ruhigen Ort und sagt, ruht euch erstmal aus. Es war so anstrengend, es war so viel Arbeit, geht mal an einen einsamen Ort, ich komme danach, ruht euch erstmal aus. Das Ding ist, das funktioniert nicht. Die Menschen finden die Jünger und suchen sie und gehen damit hinterher. Und Jesus kommt dann auch und dann halten sie nochmal eine Predigt und der Dienst geht irgendwie weiter. Und Jesus, es wird Abend und die Jünger sagen, die bekommen Hunger. Wo sind die Nutella-Brötchen? Und Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger reagieren ein bisschen so, wie ich wahrscheinlich auch manchmal reagiere und denke, Jesus, ganz im Ernst, ne? Ich komme gerade von einem echt anstrengenden Trip hier durchs Land, hab dir erzählt all das, was passiert ist und jetzt, ich habe doch selber nicht gegessen die letzten Tage, wie soll ich denn jetzt noch was weitergeben? Das Schöne, ihr kennt die Geschichte, ist, es sind 5 Brote, 2 Fische und es reicht. Und ich glaube auch, dass auch das immer wieder wichtig ist, wenn wir uns in andere Menschen investieren, dass wir wissen, für uns ist auch genug da. Für uns ist auch genug da, wenn wir uns investieren. Und auch nicht nur dann, sondern immer. Also alle haben was gekriegt, auch die sich nicht investiert haben. Aber diese Sorge, Was ist denn, wenn es für mich nicht reicht? Die kenne ich auch und die ist wichtig und die muss man ernst nehmen. Und diese Geschichte zeigt mir aber, dass 5 Brote und 2 Fische reichen, alle werden satt und ich darf davon lernen. Ich möchte nochmal schließen mit der Freude, die es mit sich bringt, sich in Menschen zu investieren. Und ich hoffe, dass ein bisschen von dieser Freude bei euch ankommt. Ich bin so dankbar, dass ich mich mit euch gemeinsam in Menschen investieren darf. Ich bin dankbar, Teil einer Gemeinde zu sein, für die Kindergottesdienst ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Wir haben 3 Visionssonntage gehabt, das ist der 4. Und das eine Thema, was Gemeindeleitung aussucht, ist Kinder. Das finde ich unfassbar und das ist ein großartiges Zeugnis. Und das ist etwas, was uns als CGS, glaube ich, auch wirklich ausmacht. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam uns zu Jesus setzen dürfen und erzählen dürfen, welche Wunder wir in den letzten Jahren erlebt haben, wo Menschen einfach sich so cool entwickelt haben, wo so viel Potenzial abgerufen worden ist. Und das finde ich so schön. Ich finde es wunderschön, wenn Familien erzählen, dass sie in der CGS ein Zuhause finden. Dass Kinder am Mittagstisch sagen, wenn man sie fragt, wo ist denn euer Zuhause, sagen, ja, also hier, wo wir wohnen, die Gemeinde und Oma und Opa. In der Reihenfolge. Super cool. Und bei Oma und Opa ist cool. Also ich weiß, wo Oma und Opa wohnen. Das ist ziemlich cool da. Also was für ein Zeugnis für diese Gemeinde. Wie wunderbar. Und ich möchte an dieser Berufung festhalten, auch wenn es jetzt gerade schwieriger ist, auch wenn es jetzt gerade irgendwie anders aussieht, dass wir gemeinsam Wege finden, weiterhin für Menschen da zu sein und Kinder und Erwachsene zu Jesus hinzuleben und uns da zu investieren. Und ich hoffe, dass viele von euch diesen Moment nochmal spüren durften heute Morgen und dass uns das trägt in die nächsten Wochen und Monate hinein zu sagen, ja, das wollen wir. Wir wollen uns in Menschen investieren, wie auch immer es gerade möglich ist. Und dafür möchte ich gerne zum Ende noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du einen großartigen Blick für Menschen hattest, als du auf dieser Erde warst und immer noch hast. Dass du Potenzial siehst, wo wir das gar nicht vermuten. Und wir möchten und dich bitten, dass du uns diese Augen schenkst, dass wir die Menschen um uns rum, die Kinder dieser Gemeinde, mit diesen Augen sehen, was du mit ihnen noch vorhast, welches Potenzial du in sie hineingelegt hast. Und wir wollen die Menschen, die du uns vor die Füße stellst, ganz natürlich, da wollen wir investieren, da wollen wir uns hingeben und uns einfach an sie verschenken, vorbehaltlos, aus Liebe, ohne zu erwarten, dass etwas zurückkommt, sondern einfach so, weil du uns das so vorgelebt hast. Und ich danke dir für diese Gemeinde, für die Kinder so wichtig sind. Ich danke dir, dass du das so vielen hier aufs Herz gelegt hast, die neue Generation im Blick zu haben. Und ich danke dir für die Wunder, die wir da sehen dürfen, für Kinder, die aufwachsen und dich lieben und sich in dein Reich investieren. Ich danke dir für Menschen, die du uns anvertraust, die das zum ersten Mal erleben dürfen hier in diesen Reihen. Und ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Zeit Wege finden, wie wir auch jetzt mit den Beschränkungen, die gerade da sind, uns in Menschen investieren dürfen und das ausleben dürfen, was du uns aufgetragen hast. Amen.